Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Wieder dabei Johannes und natürlich
Marius. Ich wollte dich gerade schon irgendwie ankündigen, der rasende Lokalreporter, aber vielleicht machen wir das nächste Mal so, dass wir uns gegenseitig ankündigen.
Ja, das können wir auch mal einführen, genau, mit irgendwelchen tollen Slogans, so werbetextermäßig, die wir uns dann ausdenken. Genau.
Die ChatGPT sich ausdenkt.
Ja, oder so, ja, das allerneueste Trend, genau. Ja, wir wollen aber heute keine Slogans ausdenken, sondern haben uns wieder ein nettes Thema für unsere 16. Folge hier überlegt. Und zwar soll es um die aus unserer Sicht besten Serien seit dem Jahr 2000 gehen. Und Marius ist ja so ein bisschen, kann man schon sagen, Serienfreak, also guckt relativ viele Serien. Ich ehrlich gesagt muss zugeben, mit dem Thema tue ich mir gar nicht so wirklich leicht, weil ich bin eigentlich eher der Filmtyp. Also wirklich jemand, der Filme guckt, auch abgeschlossene Geschichten guckt, die vielleicht eben ein paar Stunden im Filmformat dauern. Und bei Serien gibt es ja mittlerweile ganz viele Serien, die sich über längere Zeit erstrecken, die Geschichte aufbauen, darstellen und so weiter. Bei sowas war ich ehrlich gesagt bisher recht selten dabei. Ich bin eigentlich eh immer so der Seriengucker gewesen, Serienfolge halbe, dreiviertel Stunde und dann die nächste Folge hat wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir werden heute das schon, denke ich, zusammenfinden. Also Marius hat sich 5 Serien ausgewählt, ich auch. Wir werden die abwechselnd ein bisschen vorstellen, ein paar Sätze dazu sagen. Und ihr werdet dann sehen, bei mir wird es wahrscheinlich sehr einseitig, bei Marius wird es wahnsinnig kreativ, oder? Jetzt legt direkt los, Marius.
Ja, jetzt noch mal ganz kurz, was du gesagt hast. Also ich muss ehrlich sagen, aktuelle Serien, die ich gucke, gucke ich eigentlich fast nur Serien, die nur wenige Folgen pro Staffel haben, weil ich diese Endlos-Serien mit x20 Folgen pro Staffel das auch nicht mehr so mag. Das gucke ich teilweise auch, wenn ich irgendwas Altes gucke, Star Trek oder sowas oder Babylon 5. Aber ich gucke dann wirklich entweder abgeschlossene Miniserien oder die Serien, die wirklich nur 6, 8 oder vielleicht 10 Folgen pro Staffel haben. Und das reicht eigentlich auch, weil diese Procedurals, das finde ich jetzt nicht mehr so spannend. Aber gut, ich soll jetzt hier irgendwie anfangen.
Legst los,
und
genau.
Wir haben uns geeinigt, wir fangen chronologisch an. Das heißt, die Serie, die am frühesten erschienen ist, beginnt. Ich beginne mal mit einer Serie, die mich sehr überrascht hat. Die lief von 2007 bis 2015, 7 Staffeln, insgesamt 92 Folgen. Es geht um Mad Men. Auf Mad Men bin ich aufmerksam geworden, weil die haben 2 oder 3 Jahre hintereinander Golden Globe als beste Dramaserie gewonnen. Und dann wollte ich mal wissen, was das ist. Spielt überwiegend in den 1960ern. Mad Men bezieht sich auf die Leute aus der Madison Avenue. Das waren quasi da geht es um eine Werbeagentur. Sterling Cooper heißt die am Anfang, die wandelt sich mit der Zeit. Und vor allem geht es um Don Draper, eine der Hauptfiguren. Das ist so ein erfolgreicher Werbemann, der so ein bisschen so ein Aufstieg und ein bisschen so ein, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein Hochstapler ist, wie relativ schnell rauskommt. Der ist da einer der Erfolgreichen, die Sachen an Unternehmen zu pitchen, die dann eben diese Werbeagentur auswählen für ihre Kampagne. Da gibt es ganz große Firmen, Marlboro, soweit ich weiß, halt, also ganz große Firmen, die wir auch kennen, große Unternehmen. Und um diesen Don Draper geht es eben, dann geht es um die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Chefs dieser Werbeagentur. Es geht dann auch um Don Drapers Ehefrau, Betty Draper, die wirklich optisch, die in einem Paralleluniversum würde die von Grace Kelly gespielt werden, weil sie sieht fast genauso aus, so eine glamourose Frau, die sich Hausfrau und mehrfache Mutter, die sich aber irgendwie langweilt, weil sie hat natürlich auch, weil die Geld haben, einigermaßen hat sie natürlich auch ein Hausmädchen und so weiter. Und dann eine wichtige Figur ist auch noch Peggy Olson, die macht einen massiven Aufstieg durch. Sie ist am Anfang eine Sekretärin. Man muss sich vorstellen, in den 1960ern in den USA oder auch in Deutschland, Sekretärin ist es ganz unten in der Nahrungskette, sag ich jetzt mal. Und sie arbeitet sich dann von der Sekretärin zur Werbetexterin im Lauf der Jahre hoch und steht da quasi ihren Mann in Anführungszeichen. Und was mich in der Serie so überrascht hat, einerseits, also es ist auch sehr stylisch alles, aber die Sache, es passiert viel, aber es ist alles sehr ruhig und gemächlich erzählt und ganz unreißerisch. Und das ist eigentlich die Sache, die diese Serie ausmacht. Es geht um viel, es geht um Erfolg, um was weiß ich, der innere Dämonen, die Vergangenheit. Der Don Draper hat ständig irgendwelche Affären, dann lässt er sich scheiden und so weiter und so fort. Und auch den anderen Figuren aus der Serie, die haben auch ihre Probleme, haben ihre Dämonen, haben Erfolge und so weiter und so fort. Und das Tolle ist auch, das ist auch so ein Querschnitt der 60er und am Schluss dann ganz frühen 70er Jahre, weil diese Serie wird quasi immer wieder durch Zeitgeschichte unterfüttert. Da geht es dann auch um den, was weiß ich, den Tod von Marilyn Monroe, das Attentat auf Kennedy, die Kuba-Krise, und dann kommt irgendwann mal die Gegenkultur und die Hippies kommen ins Spiel und ganz viel Zeitgeschichte. Also es ist auch sehr, sehr spannend und sehr lehrreich und hat meiner Ansicht nach zu Recht da einige Preise gewonnen. Es erfunden hat die Serie ein Matthew Weiner, der war, glaube ich, früher mal bei den Sopranos Drehbuchautor, der hat, glaube ich, auch die meisten Drehbücher selbst geschrieben und teilweise auch Regie geführt. Und noch zum Schluss noch eine Sache, die Serie hat ein völlig unerwartetes, aber auf ihre eigene Weise absolut geniales Ende. Das ist zwar irgendwie ein bisschen schräg und kurios, aber ich fand es ein richtig, richtig tolles Serienende, wie man es eigentlich nicht so erwarten würde. Aber wie gesagt, das ist meine Serie in chronologischer Reihenfolge Nummer 1 ist Mad Men.
Ja, also ich finde an der vor allem interessant, dass das diese Welt dieser 60er Jahre ist. Ja, ja, also ja. So Filme, wenn ich an, wir haben es schon mal gehabt, da hast du nicht so viel von gesehen, aber zum Beispiel den Bereich Hitchcock-Filme, ja, also ja, diese, ja. Die Anzüge, Männer mit Hüten, ja, alles sehr, sehr stilvoll oft, ja, wenn die sich da treffen und wie auch immer. Also das ist das, was mich, glaube ich, an der Serie reizen würde, wenn ich so ein bisschen in diese Zeit zurückblicken will, die ich ja auch schon faszinierend finde. Also wirklich noch ohne Computer, ja. Also.
Ja, es gibt dann, die haben dann in den späteren Staffeln, haben die irgendwann in so einem Zimmer, also die haben schon so eine Art Kopierer, aber die haben dann irgendwann mal so einen richtig riesigen Fotokopierer in ihrem neuen Gebäude stehen, und dann tun sie dann auch immer so, da werden dann manche, der eine wird dann irgendwie davon irgendwie paranoid oder wird aus anderen Gründen paranoid und hat dann irgendwie Wahnvorstellungen, die mit dem Kopierer irgendwie zusammenhängen, was ganz witzig ist. Also wie gesagt, die das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr stylisch. Vielleicht ist es ein klein bisschen zu glamourös, aber wobei es ist auch so, dass man teilweise eben auch nicht nur diese halbwegs wohlhabenden Leute sieht, sondern siehst teilweise eben auch ärmere Leute oder die dann eben auch gezeigt werden, und da ist es dann eben nicht mehr so glamourös, und es geht um so viel. Es ist ein richtig schönes Dokument Zeit, also fiktionale Aufbereitung von Zeitgeschichte, weil da eben ganz viel passiert ist in den 1960ern, Stichwort eben auch Hippies und Gegenkultur und so weiter und so fort.
Ja, du hast demnach ja alle Folgen von der Serie gesehen. Ein Satz mal dazu, wie hat die sich entwickelt, gesteigert, eher schwächer geworden hinten raus für die Leute, die sowas interessieren?
Also wenn ich jetzt meine, in der ersten Staffel, da habe ich dann ein bisschen so einen Kritikpunkt dran gehabt, den ich jetzt wahrscheinlich heutzutage nicht mehr habe. Also ich würde sagen, die Serie war von der dritten bis zur fünften Staffel am stärksten. Also die ersten zwei Staffeln sind auch stärker. Die dritte bis fünfte ist meiner Ansicht nach die besten drei Staffeln. Die sechste fand ich wieder ein bisschen schwächer. Und die siebte war dann auch durch dieses kuriose Ende dann wieder recht stark. Also vielleicht ein klein bisschen schwächer in der sechsten Staffel und stärken in der dritten bis fünften.
Ja, aber lohnt sich von Anfang an einzusteigen, auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall eine hochkarätige Serie, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Aber die lohnt sich, also ja.
Okay, das ist doch schon mal ein schöner Start. Dann soll ich, oder?
Ich bin gespannt, was jetzt von dir kommt. Keine Ahnung.
Ich habe ja gesagt, bei mir wird das alles so sich auf einen gewissen Bereich fokussieren. Und zwar, wir starten im Jahr 2003 mit einer Serie, die über mehr als 10 Jahre lief, 12 Staffeln hatte, über 250 Folgen, also wirklich relativ viel. Und in der ein Schauspieler mitspielt, durch den ich überhaupt auch erst dazugekommen bin, bei der Serie damals einzusteigen. Es geht um Charlie Sheen und Two and a Half Men.
Ah ja, das habe ich da auch vereinzelt gesehen.
Also ist ja eine Sitcom, wenn man das so bezeichnen möchte. Den Begriff kennt man ja. Folgen relativ kurz, so bis 25 Minuten vielleicht lang. Wie gesagt, über 250 Folgen läuft heute im Fernsehen oft noch rauf und runter. Mhm. War eine Serie, die für mich so ein bisschen, vielleicht kommen wir ja mal in einer anderen Podcast-Folge dazu, für mich ein bisschen der Anschluss an eine schrecklich nette Familie eigentlich war. Was so die Sitcom war, die ich in den 90ern und frühen 2000ern auch noch geguckt habe. Ja, ja. Und Two and a Half Men war einfach für mich eine lustige Situation mit dieser zusammengewürfelten Familiengeschichte. Ein Mann, eben Charlie Sheen als Charlie Harper, der überhaupt nichts mit Familie aber zu tun hat und dann seinen Bruder bei sich da aufnimmt mit seinem Neffen. Ja. Ja, und das war einfach eine witzige Zusammenstellung und es geht ja über viele Staffeln. Am Ende ist Charlie Sheen dann ja nicht mehr dabei in den letzten Staffeln, sondern wird ersetzt durch Ashton Kutcher, was dann ehrlich gesagt in vielen Fällen nicht mehr so lustig war. Also das wäre eine klassische Serie, die meines Erachtens ihre Stärken so klar in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln vielleicht hat und dann hinten raus über die Jahre leider ein bisschen schwächer wird. Aber es ist eben ja eine Serie, die ich einfach mal mit der kurzen Folgenlänge und so auch zwischendurch gucke, kann da einfach mal so einsteigen. Und es war schon in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr witzig. Also es gibt einfach Szenen, die mir heute noch in Erinnerung geblieben sind, wie dann zum Beispiel Charlie unbedingt Geld braucht und jetzt nicht mehr nur den Jingle-Komponisten, das ist ja eigentlich sein Beruf, für Werbung, genau, ja, Jingles zu schreiben, macht, sondern obwohl er Kinder hasst, zum Kinderliedersänger wird.
Ja? Ich glaube, die Folge habe ich gesehen.
Und dann als Charlie Waffles, also Waffel, Lieder singt, da gibt es dann Lieder, die heißen in der deutschen Übersetzung Wer hat gepupst und was weiß ich, lauter so Zeug. Und diese Melodien könnte ich dir heute noch vorsummen. Ja? Also das hat sich einfach dermaßen eingebrannt. Du siehst es einmal und irgendwie ist dieses Lied da in dir drin. Und Charlie Sheen hat wunderbar in diese Rolle natürlich gepasst. Ich finde ihn als Typ gar nicht so sehr den Sympathen, so werden viele wahrscheinlich auch denken. Ja. Aber genau deswegen hat er da wunderbar reingepasst, weil er einfach auch in seiner Rolle total unsympathisch eigentlich ist. Also es mag ihn ja wirklich keiner. Also die Leute mögen ihn vielleicht, weil er Kohle hat. Ja. Aber viel mehr steckt da meistens nicht dahinter, aber er reißt halt eine Frau nach der anderen damit auf, die leider Gottes immer wieder auf ihn reinfallen oder halt sich von seinem Geld dann blenden lassen. Und wie gesagt, also ich dürfte mittlerweile von der Folge, ich will nicht sagen, es sind alle von der Serie alle Folgen gesehen haben, aber schon einen sehr, sehr großen Teil und ist immer noch was mal für zwischendurch, falls man möchte. Du hast ein paar Folgen auch gesehen, hast du gesagt.
Ja, also das, wie gesagt, früher, vor 10 Jahren oder so, oder noch länger lief es ja es läuft ja immer noch auf ProSieben oder so, läuft es ja rauf und runter, genau, in Zarteinheit mit Big Bang Theory und wahrscheinlich How I Met Your Mother. Das hat man natürlich auch geguckt, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand, mir war das immer ein bisschen zu plump und niveaulos. Also am Anfang habe ich das auch immer so geguckt, wenn das kam, aber dann irgendwie, das fand ich dann nicht so. Ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, was ich so über das Privatleben von Charlie Sheen gelesen habe, dass der jetzt, abgesehen davon, dass er einen Jingle-Komponisten spielt, sich da selbst gespielt hat mit seinen
zu großen Teilen, also das kann man schon so sehen.
Problemchen das Lustige ist ja, es gibt ja diese Parodiefilme Hot Shots und im ersten Hot Shots, der so Top Gun parodiert, spielen der Charlie Sheen und der John Cryer, der den Bruder von Charlie Sheen in Two and a Half Men spielt, spielen da auch schon. Das war 1990 oder 1991. Da haben die sich schon gekannt, also die kannten sich schon vorher. Und der Charlie Sheen ist ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich aus der Serie oder ist rausgeflogen wegen seinen Drogen und sonstigen Problemen. Und
das war eigentlich der Grund, den Herrn Kutscher dann zu installieren, genau.
Ja.
Okay. Aber also demnach, ich finde es immer noch lustig, kann man immer mal reinschauen. Ist aber nichts zum permanent jetzt dranbleiben, natürlich, das ist klar. Ja. Dann bei dir die nächste, Marius, was kommt?
Ja, das ist jetzt eine Serie, die habe ich in früheren Podcast-Folgen schon mal als eine der herausragenden Serien der letzten 10 Jahre, gut 10 Jahre erwähnt. und zwar von 2014 bis 2016, Penny Dreadful von John Logan. Penny Dreadful nennt man im Englischen diese Groschen, oder nannte man früher diese Groschenhefte mit diesen reißerischen Gruselgeschichten. Das ist eine Serie, das ist viktorianische Fantastik, also es nimmt Figuren aus der viktorianischen Literatur, aus Dracula, Frankenstein, das Bildnis des Dorian Gray und so weiter und setzt die, tut die zusammen in eine eigens entwickelte Serienhandlung. Das spielt so in den 1890ern in London überwiegend. Da geht es überwiegend darum, dass der Sir Malcolm Murray seine Tochter Mina aus den Fängen eines Vampirs befreien will und ihre beste Freundin Vanessa Ives, das ist so eine der zentralen Hauptfiguren, die ist so eine Art Medium, die hat immer wieder Kontakt zu dunklen Mächten und mit deren, sag jetzt mal, ihren Visionen und eine Gruppe von Leuten versucht er da, seine Tochter aus den Fängen dieses Vampirs zu befreien. Zu der Gruppe stößt dann auch ein junger Dr. Victor Frankenstein dazu, der in seinem Dachboden Todes zum Leben erweckt. Da sieht man auch mehrere Figuren. Und eben auch ein mysteriöser Revolverheld namens Ethan Chandler, der auch ein Geheimnis hat und der da auch dazu stößt. Und sie versuchen dann, das ist so die Story der ersten Staffel, versuchen da Mina aus dem Gefängnis der Vampire zu befreien. Und in der zweiten Staffel geht es dann um Hexen, die es auf die Vanessa Ives wegen ihrer Begabung und ihrer Kontakte zum Dämonischen abgesehen haben. Und in der dritten Staffel geht es dann auch wieder ein bisschen so um die Mächte der Finsternis und Vampire und welche Rolle dann eben die Vanessa Ives spielt. Das war wirklich, ich habe ja lange Zeit vor Horror mich sehr ferngehalten, aber in den letzten 10 Jahren habe ich mich da, oder gut 10 Jahren habe ich mich da durchaus interessiert. Und das ist einfach, also die Serie ist sehr drastisch teilweise, sehr brutal, aber sie ist unglaublich hochkarätig gefilmt, super Sets, Kulissen, Kostüme, großartig und absolut eindringlich und sehr psychologisch ausgefeilt und ich habe da wirklich mitgelitten, vor allem eben mit der erwähnten Vanessa Ives oder eben auch mit der Frankensteins Kreatur, der sich dann später nennt sich dann Caliban und dann nennt er sich irgendwann mal John Clare, der ein unsterbliches Wesen ist und super Kräfte hat, aber er ist ein ganz zarte Seele, die an der eigenen Unsterblichkeit und auch wiederum an den eigenen Dämonen halb immer verzweifelt. Und das war wirklich eine großartige Serie, die dann leider ein bisschen abrupt nach 3 Staffeln beendet wurde. Da gab es dann auch so eine Spin-off-Serie, die im Los Angeles der 30er Jahre spielt, City of Angels hieß die, die war leider nicht so gut. Es war dann mit komplett neuen Figuren eben. Und das war eben eine ganz großartige, tolle viktorianische Horrorserie.
Es sind wirklich nur 3 Staffeln, das sind dann wahrscheinlich, ja, wie viele Folgen
27.
sind es? 27,
also
genau. Sehr viel. Ne? Ja, also da kann ich ja auch mal sagen, oh, das interessiert mich. Ich finde das thematisch zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und ich finde auch toll, wie top die Serie besetzt ist.
Also ja, also du hast da
Eva Green, Josh
Timothy
Hartnett,
Dalton.
Timothy Dalton, ja, wenn
ja,
ich an die alten
die drei allein,
denk,
das
ja,
reicht ja schon. Und dann noch der oder wie heißt der jetzt, der Rory Kinnear, der Frankensteins Kreatur, also das Monster spielt, die 4 allein, das reicht schon. Und dann hast du aber auch wirklich weitere tolle Darsteller und Darstellerinnen. Also die Besetzung hat mich damals auch zu dieser Serie gebracht, weil ich habe mir gedacht, oho, Eva Green, Vesper Lind aus Casino Royale, Timothy Dalton, ein alter James-Bond-Darsteller. Und das hat mich damals irgendwie, da habe ich mich interessiert. Und die erste Staffel, die kam dann 2014 bei uns. Da habe ich mein erstes Netflix-Abo dafür abgeschlossen, mein Probe-Abo im Herbst 2014 für diese Serie. Ist aber jetzt nicht mehr bei Netflix, leider. Aber ich habe die hier auf DVD und ja.
Okay, dann dürfte ich wieder an der Reihe sein und wir kommen zur, glaube ich, in unserer Liste einzigen deutschen Serie. Ich glaube, du hast keine deutsche dabei. Ich habe immerhin eine deutsche dabei, die zwar nicht von der Idee her ursprünglich deutsch ist, aber die Serie, über die ich spreche, ist deutsch und zwar von 2004 bis 2012. In 5 Staffeln, sind 46 Folgen, gab es auch mal als Kinofilm. Ich rede von Stromberg.
Ja. Ah ja.
Also The Office ist die Vorlage, die ja aus Großbritannien kommt. Genau. Und Stromberg lief damals im Fernsehen auf ProSieben. Geschichte ist, wir haben eine große Versicherung und da arbeiten halt gewisse Leute, unter anderem der Bernd Stromberg, gespielt von Christoph Maria Herbst. Und ja, dass das eigentlich Skurrile an der Serie, worum es geht, ist, es passieren einfach in diesem Büro gewisse Dinge, nennen wir es mal so. Das heißt, der Stromberg ist eigentlich eine total faule Socke. Ja, wirklich arbeiten tut er nicht, eher die Leute ein bisschen tyrannisieren, dann steigt er auch noch irgendwann zum Abteilungsleiter auf, was so wirklich keinem da passt. Und das Schönste ist eigentlich immer, wenn irgendein Vorgesetzter zu ihm kommt und anspricht, wie weit denn die Projekte sind, was er denn so tut, dann kommt immer ein Satz von ihm und der heißt, oder ein Wort von ihm eigentlich nur, und das heißt, läuft. Ja, was andere sagt er immer gar nicht, das Projekt läuft. Und er ist dran, er arbeitet da jetzt und was weiß ich. War meines Erachtens wirklich, wenn man jetzt mal in die deutsche Serienlandschaft guckt, schon herausstechend, weil sowas in der Form ist mir eigentlich in den 2000ern nicht woanders untergekommen. Und ich habe damals wirklich immer auf die nächste Ausstrahlung gefiebert. Habe die auch alle dann gesehen, die Folgen. Und du hast bestimmt auch was gesehen und zumindest auch damals den Kinofilm rezensiert.
Ja, also ich habe das die Serie nicht wirklich gesehen. Du hast es vergessen zu erwähnen, dass es eine Mockumentary ist. Also die Figuren erzählen quasi immer in der Kamera, was da passiert. Und dann ist die Kamera da halt, die filmt es dann irgendwie. Und dazwischen gibt es eben so, das ist ja jetzt heutzutage ein ganz beliebtes Mittel. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Serien, die jetzt nicht sowas machen, gibt es zwischendurch so eine Folge, wo sie es machen. Zum Beispiel bei der Polizeiserie The Rookie machen sie das auch einmal pro Staffel, dass sie dann so eine True-Crime-Doku oder irgendwas drehen. Und dann machen sie auch so Mockumentaries. Sachen. Also ich wusste, dass es das gibt, ich wusste, worum es da irgendwie geht und habe irgendwie auch verstanden, dass es auf The Office basiert. Und dann war es 2014 so, der damalige Arbeitskolleginnen und Kollegen haben bei einem Wettbewerb mitgemacht und ein Preisausschreiben von einem Kino hier, der beste Chef. Und unser Chef damals, unser Referatsleiter, der damals in Pension gegangen ist, im Februar 2014, da haben wir gewonnen und dann sind wir quasi mit unserem Chef sind wir in den Kinofilm reingegangen und ich wusste jetzt nicht wirklich, worum es geht, aber ich fand den ziemlich, ziemlich gelungen. Und kurioser Funfact, dieses Jahr kommt eine Fortsetzung, Stromberg, der neue Film.
Genau, also das passt nicht, ja dann den, jetzt hier gut, genau. Ja,
ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt anschaue, weil ich jetzt den anderen Film jetzt auch seitdem, aber ich fand den irgendwie total witzig, wo dann der Stromberg irgendwie von der Putzfrau erfährt, dass ihre Versicherungsfiliale geschlossen werden soll. Es ist allein schon war großartig und am Schluss landete dann irgendwo, ich will jetzt nicht sagen wo, aber es ist, ich habe das jetzt nicht so, aber ich fand das irgendwie, und er ist eigentlich so ein totaler Unsympath und auch ein bisschen so widerlich menschlich, ja. Aber er hat dann doch irgendwie in wichtigen Momenten kommt dann so seine Menschlichkeit raus, so, zumindest habe ich das in dem Kino.
Ja, und dir geht es als Zuschauer dann so, dass du ab und an, wenn es mal für ihn so gar nicht läuft, so tatsächlich Mitleid mit ihm dann hast. Ja. Also der Arme jetzt da, wie kann das jetzt? Dabei ist er wirklich oft der totale Arsch, das muss man einfach so sagen. Ja,
aber ich glaube, solche Leute gibt es da irgendwo in irgendwelchen Führungs- oder fast Führungspositionen, die irgendwie, was weiß ich, jetzt vielleicht ist das ein bisschen überspitzt alles.
Ja, mit Sicherheit, aber.
Also das, aber so, ich kenne jetzt da, denke ich, niemanden, das ist wahrscheinlich vielleicht dann auch eher was, ein bisschen was so, keine Ahnung, in der freien Wirtschaft, wobei das sich auch gut in der Behörde machen würde, also das ist ja.
Ja, Versicherung ist ja gar nicht so weit von der Behörde weg,
ja. Ja, das natürlich, ja. Aber das, also.
Aber du hast dem Film damals, also nicht der Serie, sondern dem Film auch damals mit 8 von 10 eine sehr hohe Wertung gegeben, hat dir wirklich damals sehr, sehr gut gefallen.
Ja, der war einfach saulustig, weil das wirklich so, diese ganzen Stationen, wie diese Filialen abgewickelt haben, da sind sie da irgendwie auf diesem gemeinsamen Jahresfest und dann versuchen sich da irgendwie alle in Stellung zu bringen und der Bjarne Mädel als der Ernie ist natürlich auch schon.
Der ist eine wahnsinnig tolle Figur.
Ja, das ist auch ein super, super Schauspieler. Also das ist wirklich, ich weiß es nicht genau, ob ich mir das nochmal anschauen werde, die Serie, und ob ich die Fortsetzung anschaue, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall ein toller Kinofilm und wir haben uns auch, wir haben mit unserem Chef zusammen auch sehr gelacht und haben das dann hinterher auch, glaube ich, ein bisschen, genau, wir haben dann auch ein bisschen drüber gesprochen und wir fanden das alle witzig und es war genau der richtige Film für diesen Anlass.
Das hat, denke ich, ganz gut gepasst, ja. Und mir hat einfach die Serie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also die hat mich toll unterhalten und das soll es ja eigentlich auch sein. Ja, also man will ja, wenn man irgend sowas anschaut, gerade auch im Bereich, wo drunter steht, Comedy soll lustig sein, irgendwie, dann will ich auch davon wirklich unterhalten werden. Nicht jede Serie schafft es, die hat es damals wirklich geschafft und eben vor allem, ich erwähne es nochmal, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Es ist eine deutsche Serie und da gibt es viel zu wenig davon, die wirklich so ein Format mit sich bringen.
Also jetzt heutzutage gibt es wahrscheinlich zu viele Mockumentaries, die zumindest in eine ähnliche Richtung gehen, aber es ist auf jeden Fall was, es ist was Seltenes. Und wie man immer, das sagt man auch heutzutage immer, heutzutage würde kein Sender sowas mehr machen, da würde das vielleicht nach einer Staffel abgesetzt werden.
Sehr große Wahrscheinlichkeit, ja.
Ja, ja, und das ist halt auch so eine Sache, da muss man dann auch wirklich sagen, dass da ProSieben damals auch was gewagt hat. Ist aber auch eine ihrer Aushängeschilder an
auf jeden
Serien.
Fall.
Ja. Okay, wir gehen jetzt mal weit weg von irgendwelchen Büros und das ist eine Serie, die habe ich auch schon mal erwähnt, weil das meiner Ansicht nach die beste Serie des vergangenen Jahrzehnts ist. Es geht um Legion von 2017 bis 2019, auch 3 Staffeln, auch 27 Folgen, ist eine Serie von Noah Hawley, den kennt man unter anderem, der hat die Serienadaption von Fargo gemacht, da ist er eigentlich sogar bekannter dafür wie für Legion, aber keine Ahnung, ich habe die Fargo-Serie nicht gesehen. Legion ist eine Serie, die im weitesten Sinne im Marvel-Universum spielt, aber völlig unabhängig davon existiert. Es geht um David, das ist der Protagonist, der ist in der Psychiatrie, der hat als Kind, Jugendlicher schon immer wieder aggressive Ausbrüche und hört Stimmen und so weiter und so fort. Und dann ist er eben in der Psychiatrie und da lernt er dann irgendwie, also er hat schon da irgendwie so seine Freunde, da ist so eine Junkie-Frau, die ziemlich durchgeknallt ist, die ihn immer wieder so Sprüche klopft und dann trifft er da eine Frau, die nicht angefasst werden möchte. Und der Witz an der Sache ist, er ist, also möglicherweise hat er eine psychische Erkrankung, das ist im Bereich des Möglichen, aber er ist ein übermächtiger Mutant. Er ist der Sohn von Professor Xavier, dem Professor von den X-Men, also der Telepath, der im Rollstuhl sitzt und er hat wahnsinnige telepathische, telekinetische und sonstige Fähigkeiten und dass er da aber psychische Probleme hat, hat einen gewissen Grund, das wird dann im Laufe der ersten Staffel eben erklärt und er kämpft dann quasi erstmal um seine geistige Gesundheit, sein eigenes Leben, sein Fortbestehen mit der Hilfe von seinen Freunden. Er wird dann quasi kommt dann aus dieser Psychiatrie raus und wird von seiner Art geheimen Organisation, wo es auch so eine Mentorenfigur ihm dann hilft, seine Schwierigkeiten zu überwinden und seinen Dämon, den er im Kopf hat, zu besiegen, wird dann quasi da rekrutiert und die kämpfen dann da gemeinsam gegen das Böse und dann gibt es da auch noch so eine Militäreinrichtung, die natürlich diese komischen Mutanten, weil da gibt es dann natürlich noch mehrere, die Frau, die er kennengelernt hat, die Sid, ist auch ein Mutant, die kann deswegen nicht angefasst werden, weil wenn sie jemanden anfasst, tauscht sie mit dem für ein paar Minuten den Körper und das ist natürlich nicht so. Und
nicht so günstig, ja.
Und das ist halt einfach eine Serie, ich habe jetzt einfach nur mal so den Inhalt, was diese Serie auch macht, das ist keine 0815 Superhelden-Serie, sondern das, was erzählt wird, ist schon mal spannend, aber vor allem, wie es erzählt wird. Das ist so eine Sache, als ob der David ein bisschen ein unzuverlässiger Erzähler ist, weil das ist so eine komische Mischung. Die Ästhetik aus 70er, 80er und dann doch wieder so Gegenwart, weil es gibt irgendwie Computer, aber wenn du dann mal so grob rechnest, da kommt dann in der dritten Staffel raus, oder in der ersten Staffel wird, glaube ich, erwähnt, wie alt David ist, und in der dritten Staffel kommt dann halt raus, wie sich seine Eltern kennengelernt haben, und dann kannst du so grob rechnen, dass die Serie Ende der 70er, Anfang der 80er oder so spielt. Und das ist halt so eine anachronistische Mischung. Die Psychiatrie, in der David ist, die nennt sich Clockwork, also wie Clockwork Orange von Kubrick und so weiter. Und das ist halt und da werden halt auch inszenatorisch ganz tolle Sachen. Die eine Folge ist die Hälfte irgendwie oder ein Teil ist kopfüber. Dann gibt's eine Serie, wo du eine Folge, wo du eine Stummfilmsequenz hast. Dann gibt's in der zweiten Staffel einen Dance Battle, in der dritten Staffel gibt's einen Rap Battle. Dann gibt's, also da wird inszenatorisch wird alles aufgefahren und das ist so beeindruckend und so faszinierend. Ich habe da, als ich damals die Serie, die kam damals auf dem Pay-TV-Kanal, habe ich die geguckt und habe jede Woche mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was die da jetzt genau machen, aber es ist großartig, es ist geil.
Also man hört auf jeden Fall bei dir eine große Begeisterung raus und deswegen hacke ich auch direkt mal ein, weil die erste Staffel davon ist eine der ganz wenigen Kritiken auf unserer Vier-Augen-Kino-Seite, die 10 von 10, also die Maximalwertung bekommen hat. Und das sagt, denke ich, schon auch einiges aus, wie du über die Serie, insbesondere die erste Staffel, dann denkst.
Ich habe die über die letzten Monate mal die erste Staffel wieder geguckt und das war, glaube ich, jetzt die dritte oder die vierte Sichtung. Ich habe so viel Neues wieder entdeckt und das ist so großartig gemacht und es ist teilweise auch eben witzig und die Schauspieler sind auch hervorragend, also Dan Stevens als David, dann vor allem auch, seitdem liebe ich diese Schauspielerin, Aubrey Plaza als Lenny ist diese Junkie-Freundin, die dann in der ersten Folge stirbt und dann in seinem Kopf als Gespenst weiterlebt und die macht das absolut großartig, also da das gab es leider keine Golden Globes oder irgendwas, muss man sehr monieren. Also das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Serie, die ich nur jedem, der vielleicht von dem Superheldenkäse ein bisschen genug hat, ans Herz legen würde, weil das ist wirklich ganz, ganz große, das ist Arthouse-Film, trifft auf Superhelden-Film und das als Serie und in einer einmaligen Ästhetik und Inszenierung.
Ja. Und es sind auch nur 3 Staffeln. Ich kann also auch sagen, ich bin mich da jetzt nicht über ewige Zeiten.
Sondern, wie Penny Dreadful. Ja. Also die besten Serien, die 2 besten Serien des letzten Jahrzehnts sind nach 3 Staffeln und 27 Folgen leider zu Ende gegangen. Aber gut, du bist dran.
Dann bin ich wieder dran. Wir kommen zu einer Serie, die ich mit meiner Frau zusammen geguckt habe. Das ist tatsächlich jetzt schon, man glaubt es immer dann gar nicht, 20 Jahre her, dass die Serie kam, 2005 bis 2009 lief die, 4 Staffeln, 96 Folgen, die Rede ist von My Name is Earl.
Ah ja.
Und die Serie fand ich damals wirklich wahnsinnig gelungen. Story ist, Earl Hickey, so ein Kleinkrimineller, gewinnt auf einem Rüppel los $100.000 und wird direkt nachdem er das freigeruppelt hat, quasi von dem Auto angefahren und verliert sein Los, es ist weg. Er liegt dann im Krankenhaus und hört im Fernsehen irgendwas zum Thema Karma. Und darum geht es in der gesamten Serie dann auch. Also der Earl glaubt jetzt an Karma und macht sich eine Liste mit übrigens über 130 Einträgen von Dingen, die er in seinem Leben schon irgendwie nicht so gelungen getan hat. Also seine Verbrechen, seine falschen Entscheidungen, alles Mögliche, alles, was er so wieder gut machen will. Und fängt eben an, die Dinge nach und nach abzuhaken. Und als er beim letzten Punkt auf der Liste ist, also er fängt von hinten an, als er bei diesem Punkt dann eben da anfängt und das gelöst hat, fliegt ihm das rubbellos wieder zu. Und ab dem Moment ist er natürlich Feuer und Flamme. Das Karma, das funktioniert ja ganz toll. Und das Geld hilft ihm dann auch dabei, dass er über die weiteren Folgen immer mehr eben von dieser Liste abarbeiten kann. Gibt noch ein paar ganz tolle andere Figuren, zum Beispiel seinen Bruder Randy, ein total irrer, durchgeknallter Typ, seine Ex-Freundin, die Joy. Also es sind sehr, sehr spannende Charaktere auch dabei. Und die Serie hat uns wirklich damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es mal ein bisschen so eine andere Serie im Comedy-Bereich war. Also du hast wirklich diesen, nennen wir es doch mal, ernsten Hintergrund. Also er will jetzt sein Leben besser machen. Er will irgendwas tun, um die Dinge, die er die letzten 20 Jahre verbockt hat, besser zu machen. Und ich meine, sowas geht einem wahrscheinlich selber auch manchmal so. Denkt man, hätte ich anders machen können. Er nutzt quasi diese Chance und schmeißt sich da wirklich rein. Natürlich vieles klappt nicht, ganz klar. Was ich schade fand, ist, dass es eben nur 4 Staffeln waren, dass die Serie auch relativ abrupt dann aufgehört hat und eigentlich das Ende so in dem Sinn, wenn man will, wenn man jetzt auf ein abgeschlossenes Ding steht, das Ende nie wirklich erfährt. Aber demnach sind auch 4 Staffeln, ein paar mehr Folgen eben mit 96, aber die sind ja immer nur knappe 20 Minuten lang. Also lässt sich auch bewältigen und würde ich schon empfehlen für alle, die so ein bisschen auf diesen Comedy-Bereich stehen und eben sagen, ja, ich möchte aber jetzt nicht 0815, sondern da so ein bisschen eher was Besonderes.
Ja, es gibt ja mehr als genug Sitcoms, auch heutzutage noch, wo du dir eigentlich denkst, es ist vielleicht ein bisschen veraltet. Also ich gucke auch, ich habe auch in meiner was weiß ich, wenn ich jetzt noch 15 weitere Serien nennen würde, da würde wahrscheinlich auch ein oder andere Sitcom dazukommen, aber ich finde auch ein bisschen so, das ist auch so ein Bereich, der mich jetzt auch nochmal so, also ich habe von der Serie gehört, habe aber auch da nichts gesehen, aber es klingt irgendwie durchaus interessant, also ja.
Also mir hat es damals wahnsinnig Spaß gemacht und was auch ganz interessant ist, die Serie ist damals von Craig Garcia produziert worden. Den Namen kannte ich tatsächlich schon, weil der zum Beispiel auch in Teilen bei Alle unter einem Dach in den 90ern beteiligt war. Also kennt man auch noch. Da wären wir auch wieder bei Thema, wir müssen mal 90er-Serien machen. Aber jetzt bist du wieder dran.
Okay, gut. Wir sind jetzt komme ich mal in den Bereich, in eine Serie, wo du vielleicht grob in die Richtung Comedy gehen kannst. Und zwar, es ist eine Serie, ich tue jetzt, das eine Wort in diesem Titel ist mit Sternchen aus öffentlichen Gründen, weil es ist das böse F-Wort, ich kürze es jetzt auch mal ab. The End of the F, Sternchen, 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 Ing World, also The End of the Effing World, ist an sich eine britische Serie, die ging zwei Staffeln, 2017 und 2019, basiert auf einem Comic, also einem amerikanischen Comic von Charlie Forsman, das habe ich auch in meiner Comicsammlung. Es ist eine sehr schwarzhumorige, teilweise düstere, aber auch tragikomische, aber auch sehr lustige Serie bisweilen. Es geht um Folgendes. Es sind zwei 17-Jährige in England, die irgendwie haben beide irgendwie Pech im Leben gehabt. Ein Elternteil ist schon irgendwie verstorben und dann haben sie Probleme und ein Junge und ein Mädchen. Und der Junge hat auch ein bisschen so soziopathische Tendenzen, hat irgendwie auch schon mal so ein bisschen Tiere gequält und also alles ein bisschen düster. Und die kennen sich irgendwie aus der Schule und beschließen irgendwie, sie hauen ab. Irgendwie tun sie ein Auto klauen und hauen dann irgendwohin ab. Und geraten dann da so, das ist eine Odyssee durch die britische Landschaft, wo sie halt dann, keine Ahnung, vom Regen in die Traufe kommen. Dann gibt es teilweise auch einen düsteren Aspekt, wenn sie da auf einen zwielichtigen Mann treffen, der die Begegnung dann nicht überlebt. Und das ist so die Geschichte dann werden sie dann von zwei Polizistinnen verfolgt und die Eltern, die noch lebenden Elternteile, machen sich natürlich auch irgendwie Sorgen. Und dann werden sie von Polizistinnen-Duo werden sie verfolgt. Und da gibt's dann natürlich, am Ende von der ersten Staffel gibt's natürlich eigentlich einen ziemlichen Cliffhanger, der aber eigentlich auch als Serienende funktioniert hätte, weil nach das Comic danach eigentlich auch vorbei ist. Nichtsdestotrotz gab es eine zweite Staffel, wo eine weitere Figur hinzukommt. Eine junge Frau, die ist ein bisschen älter als die zwei 17-, 18-Jährigen, die auch da irgendwie in düsteren Gefilden unterwegs ist. Und die versuchen sich dann da irgendwie ein bisschen zusammen zu raufen. Und das ist einfach das Tolle an dieser Serie, die kannst du an ein paar Abenden schauen. Das sind zweimal acht Folgen, also 16 Folgen. Und die dauern alle nur 20 Minuten. Also das ist wirklich so ganz prägnant und super geschnitten. Mhm. Und dann hast du einen tollen Soundtrack auch immer wieder. Es ist aber wirklich teilweise sehr finster, aber es ist auch sehr, sehr schwarzhumorig und sehr, sehr lustig irgendwie auch. Und die zwei Schauspieler sind auch großartig. Ich muss gerade mal gucken, wie die heißen. Das habe ich jetzt irgendwie verpennt. Genau. Alex Lawther spielt die männliche Hauptrolle und Jessica Baden spielt die weibliche Hauptrolle. Jessica Baden war damals schon so Mitte 20, die sieht allerdings, ich glaube, die sieht jetzt mit über 30 immer noch so jung aus, dass du die immer noch einen Teenager spielen lassen kannst, weil die recht zierlich ist und die beiden spielen das richtig, richtig stark. Und in der dritten Staffel kommt dann eben als dritte Hauptfigur kommt dann die Naomi Ackie als, ich glaube, Bonnie heißt sie, mit dazu, die auch nochmal dem Ganzen einen interessanten Twist gibt. Und das ist eine ganz, ganz hochkarätige Serie. Beide Staffeln gibt es auf Netflix, weil es ist in Deutschland und anderswo eben von Netflix vertrieben worden.
Mhm. Nee, auch wieder eine wirklich, du hast ja schon gesagt, schnell zu schauende Sache. Ja, kann ich mir wirklich mal angucken. Hat ja fast eher so Sitcom-Comedy-Länge, ja, wie du schon gesagt hast. Also ja, ein bisschen geht es ja teilweise auch in die Richtung. Wir machen mit meiner Richtung natürlich weiter. Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, auch du, haben ja längst erkannt, dass es bei mir eher in diesem lustigen Bereich sich weiter bewegen wird. Wir springen gar nicht weit weg von My Name is Earl. Das war 2005, wo das losging. Zwei Jahre später auf 2007. Und zwar auf eine Serie mit sage und schreibe 279 Folgen. Also wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie viele ich davon gesehen habe, aber das dürfte ähnlich wie bei Two and a Half Men sein. Am Ende werden es doch ziemlich viele sein. Die Rede ist von The Big Bang Theory.
Ja, ich habe, glaube ich, fast alle gesehen.
Sehr, sehr viel geguckt habe. Also wo ich
auch
immer so mal Mittagspause bei der Brotzeit mir dann eine der 22 Minuten langen Folgen reingezogen
habe. Am Schluss waren das nur noch so 18 Minuten.
Okay, immer haben weniger sie noch gekürzt geworden. Am Ende.
Ja, die haben immer mehr Werbung, das wurde ja irgendwann so teuer.
Ja, also die Idee ist ja prinzipiell, dass zwei Physiker, Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, zusammenwohnen. Sheldon ist autistisch veranlagt, also ganz spannende Figur eigentlich. Und die beiden haben eigentlich genau das Problem, was man in diesem Bereich halt hat. Also hochintelligent, nicht sonderlich die großen gesellschaftlichen Kontakte.
Eher als Sheldon, aber ja.
Ja, sie tun sich mit den Mädels ungemein schwer, also wirklich Freundinnen und gesellschaftlicher Umgang.
Sheldon ist ja an sich auch an sowas nicht interessiert.
Zumindest lange Zeit nicht.
Ja.
Muss halt die richtige kommen. Ja, also da ist man ja bei einem Thema, was sich wahrscheinlich durch die Filmgeschichte ziehen wird. Und hinzu kommen dann noch die zwei Freunde, die noch mitspielen, eben der Rajesh und der Howard Wolowitz. Die sind auch noch mit dabei. Und um die vier Personen dreht sich das hauptsächlich. Natürlich kommen dann immer Personen dazu. Die wichtigste dürfte die Penny. Nachbarin Penny sein. Ja,
das ist eigentlich die dritte Hauptfigur.
Also du musst eigentlich Penny Leonard vor. Sich ja so verguckt hat auch. Und die Serie ist eigentlich eine, die muss ich nicht von Anfang gucken. Da kann ich eigentlich irgendwann einsteigen und weiß, worum es geht. Aber ich fand es schon sympathisch. Also ich habe sie damals wirklich von Anfang geguckt. Wie sich die ganze soziale Geschichte halt so wirklich entwickelt. Und das ist auch, glaube ich, wirklich das Spannende dran, drauf zu warten, dass sich Beispiel Sheldon, dass sich bei dem einfach was tut, dass er irgendwann mal die Kurve kriegt und vielleicht doch mal aus seiner Welt so ein bisschen ausbrechen kann.
Und das schafft er ja auch.
Leonard schafft es ja eigentlich schon viel, viel schneller. Und versucht ja den Sheldon immer so ein bisschen mitzureißen. Aber also die Serie, einfach weil sie sich auch so ein bisschen in diesem Nerd-Bereich bewegt, die war für mich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Ich bin ja selber langjähriger Computerspieler auch auf den LAN-Netzwerkpartys früher gewesen. Die sitzen auch vor dem Computer und zocken ihre Computer-Videospiele. Also insofern, da hat man schon so als junger Mann, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt auch noch jünger als jetzt natürlich, andere Anknüpfungspunkte ein bisschen dazu. Also ich fand die Serie sehr, sehr sympathisch. Die schafft es auch deswegen in meine Liste der wirklich besten Serien, weil mich die einfach auch ungemein gut unterhalten hat. Und zum Schluss lässt die auch ein bisschen über die Zeit nach, wird ein bisschen vielleicht schwächer, als sie das am Anfang auch war. Aber trotzdem, natürlich führt es am Ende mal zu dem Finale, auf das sich alle die ganze Zeit schon freuen. Insofern will ich jetzt nicht verraten, aber es macht schon Spaß, die Serie auf jeden Fall zu schauen. Und du hast ja auch gesagt, du hast wahrscheinlich auch alle Folgen
gesehen. Ich habe manche, glaube ich, das wurde ja, wie gesagt, das ist dann so wie Two and a Half Men, das lief immer auf ProSieben. Two and a Half Men hat mich irgendwann interessiert, aber Big Bang Theory habe ich auch selbst mit meiner Ex eben geguckt. Dann haben wir teilweise auch die DVDs gekauft und haben dann auch immer, wenn die neuen Staffeln immer zeitnah rauskamen, haben wir das natürlich auch immer geguckt. Es lief ja 12 Staffeln. Also ich bin der Meinung, sie hätten nach der 10. aufhören sollen oder eine kurze 11. Staffel, weil irgendwann war es dann immer wirklich gut. Ich meine, dass die sich weiterentwickelt haben, das hat mir sehr gut gefallen. Das haben zwar manche Fans da kritisiert, weil die gesagt haben, Sitcom ist eigentlich, dass die nie was ändert, aber dass die sich weiterentwickelt haben, eben auch Sheldon, wenn auch später, fand ich richtig gut, aber jetzt aus heutzutage ist es auch fast schon ein bisschen schlecht gealtert, weil so ein bisschen so stereotype Witze dann auch gemacht werden. Okay, Two and a Half Men ist natürlich dann noch viel, viel drastischer, aber das ist dann mittlerweile auch ein bisschen so so ein paar Sachen, wo du dir dann denkst, okay, und dieses der Rajesh zum Beispiel so als Inder, was der dann immer so für Sachen,
naja, klar.
Wie er dann so, wie er so quasi auch dargestellt wird, ist dann auch nicht so ganz so ganz so toll. Und wie gesagt, die hätten nach 10 Staffeln hätten die vielleicht aufhören sollen. Ich fand es dann irgendwie ein bisschen bemüht und dann hätte
ja,
man
es hat sich gezogen sagen, dann, ja, das stimmt. Ja,
man hätte dann einfach nach der 10 sagen, okay, wir machen jetzt eine kurze Staffel mit 13 Folgen, bringen alle wichtigen Handlungsstränge zu einem guten Ende. Das Ende hat mir dann natürlich schon gefallen, weil es vielleicht auch ein bisschen kitschig war, aber ja.
Okay.
Jo, jetzt bin ich schon mit der letzten.
So sieht's, glaube ich, aus, ja.
Ja, genau. Ach ja, ich habe ganz vergessen. Das ist jetzt eigentlich viel mehr noch als jetzt meine letztgenannte Serie. Das ist jetzt eine Comedy-Serie, auch wenn es da um ernste Themen geht. Wir sprechen von Sex Education. Lief von 2019 bis 2023 mit 4 Staffeln, 32 Folgen. Ist eine Serie von Laurie Nunn. Es geht um Folgendes. Spielt auch wieder in Großbritannien, in England. Otis ist ein 16-, 17-jähriger Junge, der selber wenig bis keine sexuelle Erfahrung hat. Er ist auch furchtbar prüde und gehemmt, was das angeht. Aber er kennt sich aus, weil seine Mutter, die Jean, gespielt von Gillian Anderson, ist eine Sextherapeutin. Er hat das irgendwie schon zwangsläufig, vor allem, weil sie da recht offensiv damit umgeht und da viel drüber redet. Und da hat er da schon sehr viel mitbekommen und weiß viel. Dann ist es wohl irgendwie so, der Schulschläger tut ihn dann irgendwie, der hat, sag jetzt mal, sexuelle Probleme und der tut ihn dann irgendwie so, irgendwie hilft er dem und dann kommt er mit seiner Mitschülerin, der Maeve, kommt er auf die Idee, wir könnten doch das zu Geld machen, weil seine Mitschülerin ist eigentlich recht intelligent und auch fleißig, aber die ist wirklich aus einem ganz schwierigen Verhältnis, deren Mutter ist drogenabhängig, der Vater, weiß nicht, ist schon tot, der ältere Bruder ist auch irgendwie immer unterwegs und macht was mit Drogen und die lebt in so einer Art Wohnwagensiedlung, also schon so ein bisschen so größere Wohnwagen, aber halt können Geld gut gebrauchen und sie vermittelt es dann immer und dann bringt er halt quasi seinen MitschülerInnen, sowohl heterosexuellen als auch homosexuellen Mitschüler und Mitschülerinnen, erklärt ihnen halt Sachen und es geht, das Tolle an der Serie ist, es geht nie nur um Sex an sich, sondern es geht immer um zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Und es ist immer wieder witzig. In der ersten Staffel ist es so, dass es wirklich jede Folge ist ein Paar, was Probleme hat und den tut dann der Otis irgendwie helfen. Und in den weiteren Staffeln tut sich das dann von dieser Formel entfernen. Und da geht es dann auch um Otis' eigenes Liebesleben, weil er sich dann auch ein bisschen so von seiner Mutter emanzipieren will, weil die will natürlich immer alles wissen und will ihm immer Tipps geben und er will da gar nicht so, das nicht so an sich ranlassen, will es selber irgendwie lernen und lösen. Und das ist das Tolle an dieser Serie, es ist lustig, aber es macht sich nie über die Leute lustig, um die es geht. Ja. Es gibt immer wieder mal absurde Situationen und dann machen sie am Ende der zweiten Staffel, macht dann die Schule so ein wirklich super sexualisiertes Musical von Romeo und Julia, wo sie dann alle mit Vulvas und Penissen auf dem Kopf rumlaufen, also so in Kostümen, was natürlich bei der Schulbehörde für Grausen sorgt. Und da gibt es immer wieder, also es ist, wie gesagt, es macht sich nicht über die Leute lustig, sondern lacht er mit ihnen über die Absurdität dieser Situation und wie absurd das sein kann im zwischenmenschlichen Bereich. Und was die ganz tolle Botschaft ist, einfach, dass man Zusammenhalt miteinander sprechen und gemeinsam die Probleme lösen und nicht das in sich reinfressen. Mhm. Und da ist es auch so, dass sich da auch viele Figuren weiterentwickeln und das ist wirklich großartig. Die letzte Staffel hat mich wirklich nochmal tief bewegt. Die hat dann auch, also die erste Staffel hat 8 von 10, die zweite und die dritte 9 von 10 bekommen und die letzte Staffel, die vierte, hat dann wirklich 10 von 10 bekommen.
Du hast jetzt dem Statistiker in mir natürlich das Wort aus dem Mund genommen, genau das hätte ich nämlich angesprochen. Also das ist einer wieder von unseren Zehnern und vor allem ist es mal eben diese Steigerung, ja, also dass du mit einer schon recht hohen Wertung anfängst, die sich dann aber doch noch weiter steigert. Und wenn man deine Kritiken dazu liest, was ich vorab mal gemacht habe, da erkennt man auch genau das, was du gerade erzählt hast. Also diese Begeisterung für die Serie bei dir, die immer weiter wächst, ja.
Ja, und es gibt dann nicht-binäre Figuren, es gibt Transpersonen und es geht dann auch nicht um die Schüler, es geht teilweise auch um die Lehrer, der Vater mit dem Schulschläger, der Schuldirektor ist, der hat dann irgendwann mal massive Ehebeprobleme, weil er einfach ein Vollidiot ist und sich damit überhaupt nicht, und der macht auch eine Entwicklung durch und dann gibt es neue Figuren, manche sind dann leider irgendwann mal nicht mehr dabei und es geht dann eben auch um die Familie von Otis und wie gesagt seine eigenen Beziehungen und so weiter und so fort und dann auch so die verschiedenen Mechanismen, die Rangordnung an dieser Schule, also es ist so viel ist da drin und das ist einfach toll.
Spannende Sache auf jeden Fall, 4 Staffeln.
32 Folgen, also 8 Folgen pro Staffel. Folgen,
genau. Ja,
ja, also ja. Netflix, eine der Gründe, eine der Daseinsberechtigungen von Netflix
ist diese Serie. Das ist ein Wort, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir kommen auch bei mir zur letzten Serie und es ist auch von meinen Serien diejenige, die wahrscheinlich auch diejenige ist, die meisten Preise abgeräumt hat, von Golden Globes über Emmys und was weiß ich nicht alles. Die Serie lief von 2009 bis 2020, 11 Staffeln, auch viele Folgen, nämlich 250 Stück. Ich meine Modern Family.
Ah ja.
Ich bin auf die Serie gekommen, eben weil ich früher sehr viel El Bundy, eine schrecklich nette Familie, gesehen habe. Und eben bewusster El Bundy, also Ed O'Neill, in dieser Serie Modern Family mitspielt. Erzählt prinzipiell Familiengeschichte. Also Ed O'Neill spielt Jay Pritchett, der hat eine Tochter, einen Sohn, die wiederum auch ihre Partner haben. Also die Tochter ist verheiratet, der Sohn lebt mit seinem Partner zusammen. Und die wollen dann ein Kind adoptieren, die Tochter selber hat schon eins. Also das heißt, ich habe große Familiengeschichte, die sich da zusammenfügt mit ungemein oft feinfühligem Hin und Her zwischen den verschiedenen Denkweisen. Also du hast quasi einfach den in Anführungszeichen älteren Vater, der immer vorgibt, ja, er ist ja, bei ihm muss das alles so eher klassisch ablaufen. Er selber ist aber auch mittlerweile mit einer ziemlich jungen Frau verheiratet, die ihren Stiefsohn mit in die Ehe gebracht hat. Also er muss sich da gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn er seinen Kindern da mal wieder erzählen will, wie das eigentlich funktionieren muss, weil bei ihm hat es im Leben halt auch nicht so funktioniert. Ja. Und die Serie verfolgt eben über viele Jahre die Familienentwicklung. Wurde, wie gesagt, vielfach ausgezeichnet, Emmys, Golden Globes, viele weitere Preise gewonnen und hat es immerhin ja auf 11 Staffeln gebracht. Hat auch wieder, was wir vorhin bei Stromberg hatten, so diesen Mockumentary-Charakter. Also genau, dass immer ein bisschen so interviewartig noch reflektiert wird, was da so genau passiert. Und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch von der Besetzung her eben mit Ed O'Neill oder Sofia Vergara kennt man noch zum Beispiel, die seine Frau spielt. Also war eine sehr, sehr unterhaltsame Serie und ich glaube, mir fehlt noch oder fehlen noch die letzten 2 Staffeln, weil wir das immer mal so nach und nach geguckt haben, aber ich glaube, die letzten 2 fehlen noch. Insofern weiß ich gar nicht, wie es am Ende ausgeht, aber das werden wir auch noch irgendwann mitkriegen.
Ja, ich habe davon ganze Folgen gar nicht gesehen, nur was in den letzten Jahren mir immer wieder mal auffällt, in den Reels bei Instagram wird man da immer wieder mal so Szenen, kriegt man da immer mal vorgesetzt. Das hast du manchmal auch aus irgendwelchen Filmszenen, dass da halt dann was kommt, teilweise Sachen, die ich schon kenne. Und da ist es halt dann Modern Family, meistens dann mit der Figur von Sofia Vergara, die dann irgendwie lustiges Zeug macht, die irgendwie mal 3 Brocken Russisch gelernt hat und dann irgendwelche russischen Gangster irgendwie in die Schranken verweisen kann oder was weiß ich. Oder die
ja, also die ist so wirklich die witzige Figur, weil die auch ein bisschen tollpatschig immer interagiert, ja. Also da passieren so einige Sachen, ja.
Genau, es wäre vielleicht interessant, wenn wir, falls der Podcast so lang Bestand hat, wir hoffen es mal, wenn wir das in ein paar Jahren einfach nochmal machen, mal schauen, ob sich die Liste dann geändert hat.
Wer weiß. Wir haben ja auch noch andere Jahrzehnte oder so.
Ja, also
das ist ja, uns gehen da, glaube ich, die Sachen nicht aus.
Ja, wir haben ja jetzt 3,5 Jahrzehnte auf 5 Serien runtergebrochen, beziehungsweise bei dir waren es jetzt nur 2 Jahrzehnte, waren 3, weil das ging ja bis 2020, also waren knapp
ganz knapp.
Ja, und das ist natürlich bei 1990er wird es bei mir jetzt dann nicht so viel sein, aber da ist auch einiges dabei. Das können wir vielleicht auch mal in der Zukunft
Das wäre mal machen. Angedacht, ja. Auf jeden Fall. Was wir noch dazu sagen können zu den Serien, die wir jetzt hier vorgestellt haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, die nach wie vor anzuschauen. Und ich werde in den Shownotes dann verlinken, zum Zeitpunkt, wo unser Podcast online geht, wo man diese Serien eben, wenn man möchte, im Streaming zurzeit anschauen kann.
Ja, also teilweise ist es ein bisschen schwierig, da kosten sie halt dann ein bisschen mehr. Manche gibt es aber auch noch auch so auf DVD, also gerade die älteren, die von mir zumindest, bei dir weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, also zum Beispiel Two and a Half Men, Stromberg, das kriegst du auf jeden Fall problemlos auf DVD, Big Bang Theory genauso natürlich.
Ja. Das ist auch immer wieder, genau. Oder man muss einfach, wenn man einfach mal reinschauen will, einfach ProSieben Nachmittagsprogramm oder früher Abend, da läuft es, glaube ich, immer noch rauf und runter, die Big Bang Theory und
auf jeden Fall.
Two and a Half Men.
Ja, das waren also unsere jeweils Top 5 Serien ab der 2000er Jahre sozusagen. Schau mal, wie gesagt, mal uns fällt bestimmt mal noch was ein zu dem Thema, weil Serien kommen ja immer wieder dazu. Marius ist da sehr, sehr fleißig und ich komme auch ab und zu dann doch mal zu der einen oder anderen Serie. Jetzt aber kommen wir noch zu einem Programmpunkt, den wir wieder vorhaben, und zwar unsere Vier-Augen-Zufallskritik. Ich habe also den Zufallsgenerator wieder auf unserer Vier-Augen-Kino-Webseite würfeln lassen und herausgekommen ist ein Film, wo Marius schon in der Vorbesprechung meinte, der passt jetzt ganz gut. Die Kritik ist auch von ihm, deswegen darf Marius gleich übernehmen.
Genau, es geht um Mission Impossible Phantom Protocol. Das ist der vierte Mission Impossible Film von 2011. Den habe ich damals im Kino gesehen. Und noch kurz, also Mission Impossible ist an sich eine Agentenserie aus den Jahren 1966 bis 1973, erfunden von Bruce Geller. Dann gab es 1988 bis 90 gab es ein Remake, Neuauflage mit einem der Hauptdarsteller, mit dem Peter Graves als Missionsleiter Jim Phelps, weil es damals einen Drehbuchautorenstreik gab und dann haben sie teilweise da Drehbücher recycelt. Und was die Welt natürlich als Mission Impossible, also vor allem junge Leute heutzutage kennt, sind die Filme mit Tom Cruise. Das ging los 1996 mit dem ersten, 2000 mit dem zweiten, dann gab es 2006 den dritten und 2011 gab es eben Mission Impossible Phantom Protocol, den vierten Teil. Jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, 8, da ist es, glaube ich, vor ein paar Wochen der letzte, möglicherweise letzte gelaufen. Ich habe alle, die ersten vier Mission Impossible Filme habe ich alle im Kino gesehen. Fand den ersten ziemlich gut, den zweiten von 2000 eher mau, den dritten wieder ein bisschen besser und der vierte, Phantomprotokoll, fand ich ganz gelungen. Weiß ich jetzt nicht, habe ich seitdem nicht mehr gesehen, seit Dezember 2011, oder habe ich den vielleicht kurz danach mal, weiß ich jetzt nicht. Aber damals fand ich den ganz gelungen, war ein rasanter Agenten-Thriller, so ein bisschen mit James Bond, weil es durch die ganze Welt geht. Und was damals schon eben war, dass Tom Cruise damals schon irgendwie den großen Macker machen musste und an irgendwelche gefährlichen Stunts machen musste, in dem Fall an Burj Khalifa ich glaube in Dubai ist es, an diesem 800-Meter-Turm da irgendwie hochkraxeln. Jetzt hat er ja irgendwie, keine Ahnung, springt er aus Flugzeugen, von Dächern, was auch immer. Da hat er jetzt das immer wieder gesteigert. Und das ist, glaube ich, ich habe jetzt, wie gesagt, die weiteren Filme seit Phantom Protocol nicht gesehen, aber was ich ein Problem damit habe, dass es nur noch ein Tom Cruise Star-Vehikel ist und nur noch ein, oh ja, welchen gigantischen, mega gefährlichen Superstunt macht Tom Cruise als nächstes?
Mittlerweile ist es wohl so, ja.
Ja, also ich habe die neuen Filme, die letzten vier nicht gesehen, kann das jetzt nicht beurteilen, die sind vielleicht teilweise auch gut, wenn ja auch halbwegs gut teilweise besprochen, aber es interessiert mich nicht mehr und ich habe auch generell ein Problem mit Tom Cruise wegen seiner Scientology-Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Also ich habe Filme mit Tom Cruise gesehen und ich finde den ersten Mission Impossible immer noch gelungen. Also wie gesagt, mein eines Problem ist Tom Cruise. Das andere Problem ist, dass das mit dieser Originalserie aus den 1960ern und 70ern wenig zu tun hat. Also natürlich, es geht um eine unmögliche Mission und die müssen die irgendwie erfüllen und das ist schwierig und so weiter, aber die Originalserie arbeitet da eher mit Täuschung, mit Schauspiel, mit bisschen Technik, damals natürlich ohne Computer und da war es auch wirklich noch so, das ist ja so der Running Gag bei Mission Impossible, dass der Missionsleiter eben diese dieses Briefing kriegt. Das ist dann bei Mission Impossible 2 ist es irgendwie so eine Sonnenbrille oder auf jeden Fall oder halt irgendwelche Aufzeichnungsgeräte und in der Originalserie war es ein Tonband. Und dann ist es ja immer so, diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Und in den ganz frühen Mission Impossible Folgen war das dann noch, mussten die das teilweise selber noch irgendwie vernichten, dass da irgendwie in den Ofen schmeißen oder irgendwas oder verbrennen oder keine Ahnung. Und das, also wie gesagt, es wäre eigentlich mal spannend, einen Mission Impossible zu machen, einmal ohne Tom Cruise und einmal so im Stil der 1960er.
Ja, mal zurück zu den Anfängen.
Ja, genau, ja, das wäre mal.
Da wären wir wieder bei den 60ern, also eigentlich ja, eine Zeit, die man sehr sympathisch verfilmen kann. Ja, also da ist gesteckt ja viel dahinter. Einen Querverweis möchte ich noch machen hier, weil ich das beim Lesen deiner Kritik nochmal festgestellt habe, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Regisseur ist ja Brett Bird. Ja. Der ist ja eigentlich eher so aus dem Zeichentrick, aus dem Trickfilmbereich bekannt.
Genau.
Also zum Beispiel einer unserer Lieblingstrickfilme, über den wir hier schon gesprochen haben, nämlich Die Unglaublichen. Ja. Ja, sind wir ja auch wieder eher so ein bisschen im Agentenbereich. Ja. Ratatouille, ganz genau. Die Unglaublichen 2 dann auch. Also der kommt eigentlich ja aus einer spannenderweise ganz anderen Ecke. Und wenn man in seine Liste ein bisschen reinguckt, wirklich viel mehr ist da gar nicht mehr. Das sind ein paar Filme schon, aber das meiste hat irgendwas mit Animation zu tun. Und seit 2018 gibt es da auch keinen Eintrag mehr. Also keine Ahnung, was der mittlerweile so treibt.
Ja. Genau, was ich jetzt noch sagen wollte, wegen aktueller Anlass, Mission Impossible kennt man natürlich für sein ikonisches Titelthema, das glaube ich dann für die Filmreihe ein bisschen verfälscht wurde, indem er den Takt geändert hat. Das war ursprünglich so eine Art Fünfviertel-Takt, ein bisschen kurios, und zwar der Komponist dieses ikonischen Titelthemas von 1966, Lalo Schifrin, ein argentinisch-amerikanischer Musiker, Komponist, der auch noch Musik für andere Filme gemacht hat, für Bullet und Dirty Harry und so weiter. Der ist vor kurzem im Alter von 93 Jahren verstorben. Aber ich glaube, das Thema zu Mission Impossible oder wie die Serie in Deutschland, die ursprüngliche heißt Cobra, übernehmen Sie, das ist, glaube ich, so sein ikonischstes Werk und das ist das, für was man ihn kennt.
Mhm. Also deswegen passt jetzt ganz gut, dass unser Zufallsgenerator die Kritik hier ausgewählt hat und haben wir doch einen aktuellen Anknüpfungspunkt gleich wieder gefunden. Ja. Ja. Ja, jetzt gucke ich hier auf die Uhr und sehe, wir haben ganz knapp schon die Stundenmarke überschritten, aber wir haben auch wieder sehr viel in unserer Folge 16 hier reingepackt gehabt. Insofern passt es, denke ich, schon. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mich mit den Serien mal zu beschäftigen, auch zu sehen, dass wir hier total unterschiedliche Dinger mit drin haben. Das macht es ja auch, denke ich, aus. Wenn wir alle dasselbe gucken würden, wäre es ja langweilig. Das gilt für alle, die zuhören, ja auch. Ihr habt sicherlich auch eure eigenen Ideen, Lieblingsserien, wie auch immer. Insofern hat es mir Spaß gemacht und eben da auch mal in eine andere Richtung wieder zu gucken, andere Serien kennenzulernen. Einige kannte ich namentlich natürlich schon oder sind hier schon mal erwähnt worden. Aber demnach war, glaube ich, ein sehr schönes Thema, oder?
Ja, ich finde auch gut, dass wir uns da relativ kurz fassen konnten. Das hat ganz gut funktioniert, weil das ist immer so die Befürchtung, dass man dann labert und das dann irgendwann mal der Podcast zu lang ist. Es gibt ja immer auch Podcasts, die dauern dann irgendwie 2-3 Stunden, wo ich mir dann auch manchmal denke, ein bisschen zu lang vielleicht. Das sollte uns nicht passieren.
Ist nicht passiert, aber wir sind demnach am Ende. Und wie gesagt, danke Marius für den Themenvorschlag. Und wir hören uns dann in Folge 17 wieder von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Und nicht vergessen, diese Nachricht wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören.